ARD.
Herzlich willkommen zu dieser Folge, in der wir auf das spektakulärste Spiel der ganzen Double-Saison schauen. Aber ihr merkt schon, diese Folge klingt ein bisschen anders am Anfang. Ich sitze nicht im Studio beim NDR, sondern ich bin an einem Ort, an dem nur ganz wenige Menschen dürfen und der vielleicht der schönste Ort in ganz Bremen ist, der eigentlich gar nicht groß ist. Ich würde sagen, weiß nicht, 3x12 Meter vielleicht oder so, der aber schon eine sehr große Geschichte hat. Und ich habe gedacht, jetzt wo Werder 11 Punkte Vorsprung hat, kann ich mal gucken, wie die gute Stube so aussieht. Ich bin auf dem Rathausbalkon und ich stehe nicht alleine.
Hallo, hier ist Henning Scherf, ich bin der alte Bürgermeister.
Genau.
Das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison reloaded.
Dies ist ein Sportschau-Podcast von Felix Gerhardt und mir, Moritz Kasserlet, für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Und an jedem Mittwoch erscheint eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Und darin erzählen wir euch die schönste und aufregendste Werder-Saison überhaupt in Echtzeit nach, Woche für Woche. Und vor genau 20 Jahren haben die Bremer gerade in Wolfsburg gewonnen und jetzt 11 Punkte Vorsprung auf die Bayern. Herr Scherf, wie schön, dass wir zusammen sind hier auf dem Rathausbalkon. Ist für Sie auch ein besonderer Ort wahrscheinlich, ne?
Das war eine wunderbare Geschichte mit diesem super Team und mit Thomas Schaaf, den ich schon als Schüler kannte. Der war mit meiner ältesten Tochter in einer Klasse. Thomas und ich kennen uns, wusste er noch nichts vom Profisport so lange. Und wir sind bis heute befreundet und der war natürlich auch glücklich und die Spieler waren glücklich und die Fans da unten, die gingen über Tisch und Bänke. Die ganze Stadt hat sich gefreut, das spürte man. Und so einen alten Bürgermeister wie mich erfreut sowas natürlich, war mittendrin und war glücklich.
Ja, wir müssen einmal sagen, wir stehen jetzt hier auf dem Boden, aber damals war hier ein Podest, ne? Also dieser Rathausgeländer ist ungefähr, weiß nicht, 1,80 groß. Ich kann da gar nicht rüber gucken. Ich kann nur durch die Aussparungen gucken, sehe, dass so jetzt eine Straßenbahn vorbeifährt. Sie da oben können wahrscheinlich rüber gucken, ne?
Oder? Ja, ich kann so gerade. Mit meinen 2,04 Meter komme ich so gerade drüber, aber die Spieler brauchten richtig einen Podest und den haben wir auch organisiert. Übrigens mehrfach, das war ja nicht nur einmal. Werder ist ja ein paar Mal hier oben gewesen. Und dann konnten sie über die Brüstung den Fans begrüßen, winkten runter und machten Blödsinn. Und alle waren happy, dass die da oben waren und die da unten waren. Es hat uns allen sehr große Freude gemacht.
Herr Scherf, ich möchte Ihnen mal was vorspielen. Sie sind damals bei der Meisterfeier, standen Sie hier mit 2 grünen Werder-Rauten im Gesicht. Und da ist Ihnen auf dem Balkon eine sehr pikante Frage gestellt worden.
Hat Bremen heute einen kollektiven Orgasmus?
Orgasmen mache ich nicht so gerne reden, besonders nicht öffentlich. Jedenfalls ist es schön und es tut ganz viel gut, merken Sie doch.
Klar, wir waren alle happy. Es war wirklich zauberhaft.
Wenn ich jetzt durch diese Aussparungen gucke, sehe ich Familien mit Kinderwagen, auch einen Fahrradfahrer, den Roland natürlich, aber es ist alles ganz normal. Welche Bilder kommen Ihnen in den Kopf, wenn Sie an diese beiden Feiern vor 20 Jahren denken?
Es war übervoll, der ganze Platz war, also auf die Straßen drumherum waren überall voller Fans und die meisten hatten sich irgendwas angezogen an T-Shirts oder hatten Fahnen mitgebracht oder hatten sich, so wie ich, das Gesicht bunt malen lassen. Drumherum die Häuser drüben, der Schütting war grün-weiß. Dann die Banker hatten alle grün-weiße Fahnen, große Transparente rausgehängt. Die Bürgerschaft hatte das gemacht. Da drüben die Ratsapotheke. Alle haben sie mitgemacht. Alle haben sich gefreut. Wir haben natürlich auch die Werder-Fahne hier gehisst am Rathaus. Es war grün-weiß verzaubert, das schöne Bremer Innenstadt-Marktplatz-Idyll.
Wie haben Sie die Stimmung damals generell so wahrgenommen? Also jetzt vor 20 Jahren hatte sich ja so angedeutet, das könnte das größte Jahr für Werder überhaupt werden mit der Meisterschaft und mit dem Pokalsieg. Also das Double gab es ja noch nie. Wie haben Sie so die Stimmung schon im Anlauf zu diesem großen Erfolg wahrgenommen in der Stadt? Dieses Kribbeln, was immer stärker wurde?
Ja, ganz kompliziert. Also die Werderaner waren abergläubisch, der Vorstand. Die wollten nichts vorher wissen von Feiern und keine Vorbereitung, weil sie sagten, wenn wir hier vorbereiten, feiern und dann verlieren die, dann sind wir da die Blamierten. Also mit denen konnte man die Vorstimmung nicht so richtig genießen, weil die abergläubisch waren. Aber die Fans, die waren überzeugt davon. Ich weiß, ganz viele haben schon vorher ihre Dekoration, ihre Häuser, ihre Fenster dekoriert, Fähnchen rausgehalten. Und man konnte hinkommen, wo man wollte. Überall war Werder angesagt. Und die freuten sich darauf und waren auch zuversichtlich, dass sie das schaffen würden. Ich habe dann hier im Rathaus gesagt, Leute, das wird eine der größten Veranstaltungen. Und dann machen wir nacheinander. Erst machen wir die Meisterschaft und dann noch den Pokalsieg. Das sind also Fäden in Serie. Und da müssen wir vorbereitet sein. Da können wir nicht einfach sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt rennen uns die Bude ein. Wir müssen genau wissen, wer ins Rathaus kommt und wer unten bleibt. Und wir müssen wissen, wie wir das sanft machen und nicht irgendwelche Polizeipräsenz überdimensioniert anbieten. Denn wir lieben ja die Fans, wir wollen ja keinen Abstand zu den Fans haben. Und dann haben meine Mitarbeiter hier im Rathaus, die haben das begriffen, dass das eine richtig komplizierte, anspruchsvolle, große Fete war für die Stadt, haben die ganzen Connections mit den Polizeibeamten, mit der Polizei vorbereitet. Die waren alle picobello vorbereitet und alle wollten die Feierstimmung zentral lassen und nicht stören. Und keiner sollte misstrauisch sein, dass wir auf irgendwelche Randale oder so eingerichtet waren. Und das hat geklappt. Das hat geklappt. Die haben sich gut benommen und die haben gefeiert. Das war schön. Richtig schön.
Bremen hat ja eine große Geschichte. Waren diese beiden Tage im späten Frühjahr 2004, also mit der Meisterfeier hier auf dem Balkon und dann zwei Wochen später mit dem Pokal auch noch dazu, waren das so in der Geschichte von Bremen vielleicht sogar die schönsten Tage der Stadt?
Der schönsten Tag würde ich nicht sagen, aber die gehörten zu den schönen Jubelfeieranlässen und schön, ich bin ja hier geboren und aufgewachsen, als die Nazis hier besiegt wurden, 45, der Tag war noch schöner. Da habe ich geheult vor Begeisterung als kleiner Junge. Aber dieses Fest, diese Feststimmung, die habe ich wunderbar gefunden. Habe ich auch der Stadt so richtig gegönnt. Ihr könnt jetzt mal fröhlich sein. Ja? Ihr könnt jetzt mal richtig die Begeisterung über den Verein und dann auch über die Stadt rauslassen. Und alle freuen sich mit euch. Und das steckt doch dann an. Also das motiviert auch Leute, die gar nicht so besonders fußballaffin sind. Die merken, da ist so viel guter Wille zusammen, da ist so viel Fröhlichkeit. Ich bin nur gefreut, wenn die Großväter mit ihren Enkelkindern dabei waren. Und wie die beiden sich freuten. Der Alte konnte nicht so hüpfen wie die Kleinen. Die hüpften und sprangen und machten Quatsch ohne Ende. Und der Alte hat sich gefreut. Und davon gab es nicht nur zwei, drei, sondern das war jede Menge generationsübergreifendes Publikum. Und man konnte richtig merken, wie die sich nah sind. Also wie die Freude teilen. Der eine macht Quatsch, der springt rum und der andere, der pickelt sein Bier runter und der Dritte umarmt seine Nachbarn und so. Es war herrlich. Nein. Die denken, es gibt ja viele, die denken, die Bremer sind stur und sind irgendwie verschlossen und sind anders als die Rheinländer. Die Karneval geht nicht und all solche Reden werden ja gehalten über uns. Also wer bei dieser Feier dabei war, der weiß, das stimmt alles gar nicht. Da ist so viel Emotion und so viel Feierlust und so viel Begeisterungslust gewesen. Man konnte sie wirklich greifen. Und ich habe das gemacht, mitgemacht, gerne.
Jetzt hören wir Musik und das bringt mich auf den Gedanken, da spielt Musiker und ich will noch mal was vorspielen, Herr Schärfer. Singen konnten Sie nämlich auch.
Deutscher Meister wird nur der SVW, deutscher SVW, nur der SVW. Deutscher Meister wird nur der SVW, nur der SVW.
Sie wippen ja gleich mit. Das ist gleich wieder der Takt.
Klar. Jetzt auch bei der Jubilarfeier, bei der 125. Jubilarfeier haben wir ja auch alle die Lieder wieder gesungen. Und die habe ich alle noch drauf. Ja, ich singe gerne mit und freue mich auch, wenn dann Leute singen, die normalerweise nicht singen, schon gar nicht öffentlich. Aber wenn sie dann so in der richtigen Runde sind und Nachbarn haben, die Lust dazu haben, plötzlich singen sie alle. Und das klingt auch gut, das ist keine Gegrölerei, sondern das ist fröhliches Singen, wo die Weser einen großen Bogen macht, dieses wunderschöne Werderlied. Das hat richtig Musikalität drauf. Ja,
Sie dürfen gerne anstimmen, wenn Sie wollen. Ja.
Wo die Weser einen großen Bogen macht. Ja.
Sehr schön. Wollen wir mal rangehen?
Ja.
Und tatsächlich beginnen die Planungen für Feiern im Rathaus in dieser Woche vor 20 Jahren. Nix für Abergläubische. Eine Mitarbeiterin von Henning Scherf, die immer noch da ist, hat in ihrem Kalender von damals am 24. März 2004 den Eintrag Werder Bremen gefunden. Logisch, nach dem Einzug ins Pokalfinale muss das besprochen werden. So richtig konkret, zeigen die alten Unterlagen, werden die Gespräche aber erst am 5. Mai, also in der Woche, in der Werder in München gewinnt. Henning Scherf, übrigens mit 85 noch topfit, geht mit mir durch die Güldenkammer. Ein kleiner Raum im Jugendstil, in dem fast alles gülden glänzt. Wer auf den Balkon will oder zurück, muss da durch.
Wenn man vormittags hier ist und Glück hat, dann scheint die Sonne hier rein und dann glitzert hier alles. Dann ist das, funkelt hier alles, weil das hier alles so gülden ist.
Und ihr merkt, ich klinge ein bisschen anders. Jetzt melde ich mich aus dem NDR-Studio in Hamburg. Hier glänzt nur der Inhalt dieses Podcasts. Die Wände sind nicht gülden, sondern aus hellem Holz. Und die Woche vor 20 Jahren beginnt erstaunlich.
Liebe Völker, hört die Signale. Die Abteilung Attacke des FC Bayern München hat sich mit einer Saison ohne Titelgewinn abgefunden. Uli Hoeneß rief die Bayern-Profis aus wirtschaftlichen Gründen bereits 9 Spieltage vor Schluss zur Schadensbegrenzung auf. Der zweite Platz ist jetzt so wichtig wie die deutsche Meisterschaft, denn nur die Champions League ist die Garantie für die Einnahmen der Spieler.
Wir alle wissen, Uli bleibt Uli, aber Ende März wäre es lächerlich, noch große Sprüche zu klopfen. Und Werders starke Leistungen sprechen sich rum, bis nach Frankreich. Im Herbst haben wir hier im Werder-Märchen davon gesprochen, dass Johan Micou, aus welchen Gründen auch immer, keine Chance mehr hat in der französischen Nationalmannschaft. Jetzt bekommt er wieder eine Einladung. Micou gehört zum Aufgebot für das Freundschaftsspiel gegen die Niederlande kommende Woche.
Ja, yeah, it was a surprise. I'm happy, so now we'll see that.
Er ist überrascht und glücklich und gleichzeitig sehr verärgert. Denn der Kicker schreibt in großen Buchstaben auf der Titelseite, Micou will weg. Das habe er Klaus Allofs in einem Vier-Augen-Gespräch gesagt.
Yeah, no, it's not true.
Nein, das ist nicht wahr. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich habe mit Klaus Allofs gesprochen und habe ihm gesagt, dass ich mich in diesem Moment auf die Meisterschaft und den Pokalsieg konzentrieren will. Ich habe ihm nie gesagt, dass ich weg will oder so. Das ist Bullshit. Ich bin sehr enttäuscht.
Very disappointed.
Und Allofs ist genervt.
Weil ich auch dem betreffenden Journalisten gesagt habe, dass es dieses Gespräch nicht gegeben hat oder dass es ein Gespräch gegeben hat, aber nicht mit dieser Aussage. Also das ist schlichtweg falsch. Ich sag, so eine Geschichte hänge ich eigentlich gar nicht so hoch, wenn da spekuliert wird, geht er weg oder verlängert er oder gibt es Angebote von Bayern München? Die haben wir doch in den letzten Wochen, haben wir doch so alles gehabt. Wir haben noch die ganze Bandbreite gehabt von Bayern will ihn unbedingt bis zur Aussage von Rummenigge, der gesagt hat, nein, wir wollen ihn nicht, weil er Ablöse kostet. So, das haben wir doch alles gehabt. Das müssen wir ehrlich sagen, das stört uns doch gar nicht.
Und dann gibt es noch eine Meldung, die für den deutschen Fußball noch ziemlich wichtig wird. Also sehr wichtig. Das weiß zu diesem Zeitpunkt aber keiner.
Joachim Löw ist heute beim österreichischen Meister Austria Wien entlassen worden. Löw war im vergangenen Sommer zu den Wienern gegangen. Ziel war dort das Erreichen der Champions League und den Meistertitel zu verteidigen. Doch Austria Wien flog schnell aus allen europäischen Wettbewerben hinaus. Zwar führt der Klub die österreichische Liga an, doch die letzten Leistungen waren nur dürftig.
Und damit hat Löw im Sommer noch nichts vor und kann mit Jürgen Klinsmann die Nationalmannschaft übernehmen. Jetzt erzähle ich euch vom besten Fußballspiel der gesamten Saison. Nach dem Sieg in Wolfsburg hat Werder 11 Punkte Vorsprung auf die Bayern. Und vielleicht hilft dieses sichere Polster dabei, das, was jetzt kommt, einigermaßen gelassen zu verfolgen.
Uff, das war der Spiel des Jahrhunderts, ja.
Sagt Valerian Ismail und Ivan Klasnic.
Das war ein Spiel, was man auch nicht vergessen darf.
Und Andi Reinke nimmt es mit ins Bett.
Da träumt man heute davon, ne? Gibt's halt so eine Spiele.
Werder ist zu Gast in Stuttgart. Ich sitze mit Freunden in der Alten Wache. Das ist damals eine Eckkneipe in der Stader Straße, in der Nähe des Weserstadions. Und würde ich für jedes Tor ein Bier trinken, hätte ich ein Problem. Der erste Treffer fällt schon nach 3 Minuten.
Tor dann, und da ist das Tor.
Im Radio bei Henry Vogt klingt es so.
Da bleibt mir die Spucke weg. 1:0 für den VfB nach 3 Minuten.
Vermutlich nehme ich einen ordentlichen Schluck. Draußen ist Frühling bei 15 Grad, dazu viele Wolken, habe ich nachgeguckt. In Stuttgart scheint die Sonne und es scheint ein ganz gutes Spiel zu werden. Es ist Sonntag, der 28. März und es bleibt jetzt länger hell, denn in der Nacht vorher haben wir die Uhren auf Sommerzeit umgestellt. Ich habe eben gesagt, Werder hat 11 Punkte Vorsprung. Das war vor dem Spieltag so. Am Samstag haben die Bayern aber gegen Gladbach gewonnen. Jetzt sind es also nur noch 8. Und Werder liegt in Stuttgart früh hinten, aber nicht lange.
Aitor. Klasnic. Gut gemacht. Wunderschön. So spielt der kommende Meister. 13. Minute. Klasnic.
Ja, allerdings hat Werder auch großes Glück. Vor dem Ausgleich kam Andi Reinke bei einem Stuttgarter Angriff aus einem Strafraum herausgehüpft und wehrte den Ball mit der rechten Hand ab. Hätte das Schiedsrichterteam das gesehen, hätte es ihm rot geben müssen. Hat es aber nicht. Es steht also 1:1, ein paar Minuten später aber nicht mehr.
Die Drei-Mann-Mauer steht, der Werderaner mit Klasnitz, Listisch und mit Fabian Ernst. Und Bordon steht am Ball, in halbrechte Position, 3-4 Meter von der 16-Meter-Linie. Er läuft an, kurzer Anlauf, Schuss und Tor! Tor für den VfB Stuttgart! Ah! Bordon macht seinen zweiten Treffer. Reinke springt rein in die Ecke, kriegt den Ball nicht.
24 Minuten sind da gespielt und Andi Reinke kann heute gelassen auf diesen Tag gucken, der in seiner Torhüterkarriere vermutlich nicht der schönste ist.
Ach, danach musste ich 2-3 Bier trinken, dann ging es wieder. Ich bin, glaube ich, in Stuttgart geblieben, weil meine Frau halt Verwandtschaft, der Vater da lebte. Und das war ein Spiel wegen hoch und runter. Erstmal warst du so körperlich, sag ich mal, sehr angeschlagen und geistig natürlich auch. Aber da waren halt auch ein schönes Tor nach anderen, so, wenn ich mich daran erinnern kann. Da waren keine einfachen Tore bei. Es war eine der schöneren Spiele der Saison.
Ja, auch für dich, trotz der 4 Gegentore.
Ja, gut, nicht wirklich. Das liegt mir heute noch nicht, Gegentore zu kriegen. Aber allgemein nachhinein kann man das schon so sagen. Aber wäre mir schöner, wenn 0-0 wäre für mich lieber. Aber 4-4 ist natürlich alle 2 Minuten eine neue Aufregung.
Jetzt haben wir verraten, wie es ausgeht. Aber das wisst ihr vermutlich eh. Ich habe mit Andi Reinke über das Internet gesprochen, als er in Spanien war. Deswegen ist die Qualität nicht ganz so gut wie bei den anderen Doublehelden. In Stuttgart ist die erste Halbzeit noch lange nicht vorbei. Ich sitze in der Kneipe am Tresen und halte meine Bierflasche fest.
Klasnitz, Ailton. Abseits. Also wenn das kein Abseits war, dann fress ich den Besen. Aber Klasnitz ist das recht. Das Tor ist drin.
Nach 35 Minuten steht es 2:2. Klasnic mit seinem zweiten Tor.
Das eine Tor war sehr umstritten, weil abseits war durch mich.
Ja, aber egal.
2 Tore Klasnic, 2 Tore Ailton.
Und wir sind immer noch in der ersten Halbzeit.
Werder hat den besten und effektivsten Sturm. Ailton dreht das Spiel unglaublich.
Das 23. Saisontor des Ailton. Und zum ersten Mal in diesem Spiel geht der Tabellenführer in Führung.
Es ist eines dieser Spiele, auf die Ailton besonders viel Bock hat, sagt er heute.
Ja, ich habe auch doppelte Motivation gegen Magath-Spiel. Und ich will auch in Stuttgart gewinnen. Aber das sind crazy Spiele. Aber sehr gute Spiele, sehr, sehr, sehr gute Spiele.
Indem es zur Pause 3:2 für Werder steht. Und das vergisst man schnell mal. Felix Magath, damals Trainer in Stuttgart, war ja in Bremen der unmittelbare Vorgänger von Thomas Schaaf. Mit ihm hat Werder 1999 das Pokalfinale erreicht. Mit ihm wäre Werder aber auch beinahe abgestiegen. Und er hätte Ailton am liebsten aussortiert. Was wäre das für ein folgenschwerer Fehler gewesen? Deswegen ist Ailton in den Spielen gegen Magath immer besonders heiß. Und jetzt soll Magath uns mal erklären, warum er mit dem Kugelblitz nichts anfangen konnte. Wir haben ihn gefragt und ich weiß gar nicht, ob er das jemals so deutlich gesagt hat.
Ja, schauen Sie, da müssen Sie halt erstmal sehen, welche Situation es war. Ich hatte Werder Bremen übernommen, im Ende September müsste es gewesen sein, 98. Da war Werder Bremen auf dem letzten oder vorletzten Tabellenplatz gestanden, also auf dem Abstiegsplatz. Und das war, ich glaube, die dritte Saison nach Udo Rehhagel. Das waren die Jahre vorher schon schwierig gewesen für Werder Bremen. Die hatten, glaube ich, mindestens drei Trainer nach Udo Rehhagel gehabt, bevor ich kam. Und der Spieler Ailton war gerade verpflichtet worden, war also völlig neu in Deutschland. Und jetzt hatte ich die Aufgabe, eine Mannschaft, die am Tabellenende stand, wieder nach oben zu führen. Da müssen Sie halt erstmal, wenn Sie im Tabellenende sind, zusehen, dass Sie Punkte machen.
Und da war Ailton für Magath erstmal nicht so wichtig.
Sie können natürlich, wenn Sie einen Trainer haben, der sich das zutraut, auch gleich erwarten, dass Sie tollen Fußball spielen und wunderbare Offensivaktionen kreieren. Aber ich bin halt erstmal so da dran gegangen, dass ich erstmal Punkte machen wollte und Stabilität in die Mannschaft reinbringen wollte, was mir natürlich auch gelungen ist, denn wir waren am Ende der Vorrunde, soweit ich mich erinnern kann, Neunter gewesen. Und dass eben in einer Mannschaft dann ein Spieler, der aus Brasilien kommt, kein Wort Deutsch spricht und nur in Anführungsstrichen Torjäger war und nur offensiv ausgerichtet war, das war natürlich schwer, mit so einem Spieler dann in so einer Situation, wie gesagt, nach vorne zu spielen oder erfolgreich zu spielen.
Magath setzte damals im Angriff auf Marco Bode und Rade Bogdanovic.
Und insofern war bei mir Ailton nicht so gesetzt. Ich weiß nicht, wie oft er gespielt hat, aber er hat auch gespielt. Und ich habe auch nie, ich war jedenfalls nicht derjenige, der gesagt hat, er wäre zu dick, nur weil das so ausgesehen hat. Der hatte so einen Körperbau, der hat auch jedes Training mitgemacht. Der war problemlos, was das Training anging. Wo er halt nicht für mich problemlos war, war eben dann in Einglieder in die Mannschaft, in der Defensivarbeit. Das war schwierig mit ihm und deswegen hat er bei mir da nicht oft gespielt und seine Fähigkeiten nach vorne, die waren damals schon da, aber da wir halt kein Spiel hatten nach vorne, war das eben schwierig, offensiv ausgerichtet zu sein, sondern ich habe eben halt erstmal die Stabilität reingebracht.
Die aber auch nicht ewig hielt. Thomas Schaaf brachte sie dann zurück. Aber Felix Magath hat als Trainer noch große Erfolge gefeiert. Mit Wolfsburg, den Bayern und auch mit Stuttgart. 2003 wird er mit den jungen Wilden Vizemeister, 2004 immerhin Vierter. Und in dem Jahr wird er Zeuge des besten Fußballspiels. Werder führt in Stuttgart zwar mit 3:2. Kurz nach der Pause wird Magath draußen aber gemeinsam mit seinen Co-Trainern lachen.
Also Freistoß, aber das Ganze etwa 40 Meter vor dem Kasten der Werderaner, zentrale Position. Meißner hat den Ball hingelegt, Bordon legt ihn sich noch einmal richtig zurecht und wird also der Brasilianer diesen Freistoß gleich ausführen. Na, ob der so rotzfrech ist und aus dieser Entfernung versucht vielleicht direkt drauf zu schießen. Vorsichtshalber bilden die Bremer tatsächlich eine Drei-Mann-Mauer. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und Bordon tritt an und er läuft an und er schießt. Und Tor! Das gibt es nicht! Das ist doch Wahnsinn! Sein drittes Tor aus dieser Entfernung. Darf normalerweise der Ball nicht im Tor landen. Aber er ist drin. Da fällt man vom Glauben ab. Bordon schießt in dieser Saison nicht einen einzigen Treffer. Aber gleich drei gegen Werder.
Henry Vogt kann es kaum glauben. Und Ivan Klasnic staunt auch nicht schlecht.
Ja, Bordon hat drei Tore geschossen. Das war auch schon sensationell als Innenverteidiger.
Mhm.
Ich glaube, zwei Freistoßtore.
Ja, ein so ein Ball, der wie gefühlt
durch die Mauer ging, ja. Und einen um die Mauer. Ja, es war natürlich ein dramatisches Spiel, aber trotzdem, wo man wirklich dann auch sagen muss, wir haben das Spiel nicht verloren. Weil Stuttgart war auch eine gute Mannschaft, der auch oben mitgespielt hat und wir haben dagegen gehalten, sehr gut.
Aber der Wahnsinn ist noch nicht zu Ende. Und ich sag ja, würde ich für jedes Tor ein Bier trinken, dann wäre ich in meiner Kneipe jetzt schon ordentlich dabei.
Kein Abseits, sagt der Linienrichter Streller. Der Winkel ist spitz, der Winkel ist spitz. Der VfB hat es jetzt seinerseits gedreht.
4:3 für Stuttgart.
Ja, dieses Spiel kannst du nicht vergessen. Das war wirklich, von Feinste, wirklich von Feinste.
Werders Innenverteidiger Valerian Ismael weiß an diesem 28. März 2004 nicht, ob er lachen oder weinen soll.
Für uns Verteidiger war eigentlich ein Albtraum, dieses Spiel. Ich erinnere mich noch, ich dachte, mit Andi Reinke, mit Laden, mit, ich hatte das Gefühl, wir kriegen nicht in den Griff. Jeder Eingriff hat man das Gefühl, ist ein Tor. Dann haben wir immer ein Tor gemacht und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir den Sack zu hinten und dann ist wieder einer gefallen und umso so, und das war eine Spiel, die für die Zuschauer einfach fantastisch war, ja, wirklich von außen, wie wir die Tor gemacht, aber auch und diese Hin und Her, diese Freistoß von Bordon noch, ich erinnere mich, es war alles drin und am Ende des Spiels die Verteidiger so, okay, passiert so ein Spiel, wir genießen es einfach, diese dieses Ergebnis, aber für uns war wirklich eine Albtraum.
Ismael wacht aber mit einem guten Gefühl auf. Nur eine Minute nach dem vierten Stuttgarter Tor kommt Werder nochmal zurück.
Und wie gut mit der Chance gegen Hildebrand. Ayrton, Tor! Tor! 4:4! Was ist das für ein Spiel? Was ist das hier für ein Geschehen im Daimler Stadion? Es ist Wahnsinn, meine Damen und Herren.
Und in den Aufnahmen von damals sehe ich, Klaus Allofs freut sich draußen mit seinem breitesten Grinsen.
Wenn man dreimal hinten liegt, dann ist das schon ein Ding. Und beim ersten Mal denkt man noch, ja, das kann man aufholen. Beim zweiten Mal zweifelt man und beim dritten glaubt man eigentlich gar nicht mehr richtig dran.
Mein lieber Mann, jetzt ist Feierabend. Es ist Schluss. Diese Partie ist zu Ende. Jetzt hat er abgepfiffen, der Schiedsrichter. 3,5 Minuten verspätet. Das Spiel ist aus und es gibt Standing Ovations für beide Mannschaften. Und das zu Recht, weil es eine Spitzenpaarung par excellence war zwischen Werder und dem VfB Stuttgart. Am Ende ein 4:4 und ein großer Meilenstein der Werderaner auf dem Weg zum vierten Titel in der Fußball-Bundesliga.
Henry Vogt hat hunderte Spiele für Radio Bremen und die ARD im Radio übertragen. Aber dieses hier gehört zu denen, die er nicht vergessen wird.
Ich weiß es noch sehr genau, weil ich im Anschluss an dieses Stuttgart-Spiel, ich habe das mit meinem Sohn besucht, meinem jüngsten Sohn, der mich mit begleitet hat, weil er A, natürlich interessiert war, aber B, weil es gerade passte. Wir fuhren nämlich am nächsten Tag von Düsseldorf aus nach Fuerteventura. Und so nahm ich ihn mit und wir saßen oben auf der Tribüne. Das war ja, das war ein Spiel, das Werder nochmal wieder bestätigt hat, darin nicht aufzugeben, die Chance zu suchen, alles zu geben, sich reinzuhängen. Das war was Besonderes und das im späteren Verlauf arbeitete ich noch an meinem Nachbericht. Stimmen eingefangen, Reaktionen eingefangen, ins Hotel gegangen. Und mein Sohn kam um die Ecke und sagte, weißt du, wer da in der Hotellobby hinten sitzt? Thomas Gottschalk. Und ich überlegte kurz, ob ich ihn mal interviewen sollte, weil ich dachte, er sei im Stadion gewesen. Und da wäre natürlich eine Stimme von Thomas Gottschalk ein Leckerli obendrauf gewesen, damit noch arbeiten zu können. Und ich wollte ihn eigentlich erst nicht belangen, aber mir war die Suche nach dem O-Ton doch so wichtig, dass ich dann hingegangen bin und ich glaubte erst, ihn zu stören und fragte ihn, ob er das Spiel gesehen hätte, ob er in Stuttgart im Stadion gewesen sei. Und dann verneinte er das und sagte, aber ich habe es im Radio gehört. Und er war also auf dem Laufenden und wusste, dass es ein höchst interessantes Spiel mit dem Ausgang von 4:4 gewesen ist.
Eine andere Legende war im Stadion. Von ihm hatte ich als kleiner Junge mein allererstes Werder-Trikot. Das grüne Portas-Trikot mit diesen dünnen, weißen Streifen und der 9 hinten drauf. Und diese Legende habe ich neulich getroffen.
Ja, hallo, hier ist der Kalle Riedle.
Und Riedle sagt damals, also vor 20 Jahren nach dem 4:4 in Stuttgart, das ist die beste Werder-Mannschaft, die es je gab. Auf jeden Fall ist sie besser als unser Meisterteam von 1988.
Da muss es so gewesen sein, wenn ich das gesagt habe. Ich kann mich gerne mal an den Satz erinnern, aber Werder war natürlich in dem Spiel, das war ein überragendes Spiel und wahrscheinlich habe ich es dann auch gesagt. Ja.
Und nach dem Spiel des Jahres liefert der Weser-Kurier die Überschrift des Jahres. 4 gewinnt nicht. Werder hat jetzt 9 Punkte Vorsprung. 8 Spieltage liegen noch vor uns und ich vermute, ich komme abends gut gelaunt aus der Kneipe nach Hause und sehe später dann, dass der NDR Sportclub live zum Bremer Flughafen schaltet, wo Ludwig Ewerts nach der Landung mit Thomas Schaaf spricht.
Ich glaube, dass wir alle begeistert sein können von diesem Spiel. Es war ein Spitzenspiel, wie man sich das eigentlich vorstellt und nicht ein Taktieren. Beide Mannschaften haben nach vorne gespielt. Ich glaube, es war keine Sekunde Ruhe im Stadion, es war immer was los und man hatte eigentlich Angst, irgendwas zu verpassen. Deshalb hat man hingeguckt und ich glaube, beide Mannschaften haben trotzdem gewonnen, auch wenn es unentschieden ausgegangen ist.
Willi Lemke hat sogar gesagt, das, was Werder heute in Stuttgart abgeliefert hat, war meisterlich. Wer bei dieser Mannschaft, die so abwehrstark ist und die auf dem dritten Tabellenplatz steht, nicht verliert, der wird Meister. Sehen Sie das ähnlich oder haben Sie jetzt bei dem anderthalbstündigen Flug sich andere Gedanken gemacht?
Es ist sicherlich sehr stark gewesen, was wir in der Offensive geleistet haben. Wenn man überlegt, man schießt auswärts 4 Tore, zum einen, zum zweiten beim VfB Stuttgart, der ja bisher ganz wenig Tore erst reingelassen hat, dann ist das sicherlich sehr hervorragend, sehr toll. Aber auf der anderen Seite stehen natürlich auch die 4 Gegentore und das passt mir nicht ganz so.
Wie müssen wir uns das vorstellen, gerade im Flugzeug? Das ist ja manchmal so, dass der Pilot oder das Bordpersonal schon gratuliert oder Schulterklopfen. War das eben auch so?
Nein, die waren beschäftigt mit dem Fliegen. Das ist auch gut so, damit wir heile wieder gelandet sind.
Okay, hier ist es jetzt auch noch nicht so voll. Der Uwe Bahn hat es vorhin schon gesagt, man hätte ja erwarten können, dass hier vielleicht 200-300 Fans schon auf den kommenden Meister warten. Das ist Ihnen wahrscheinlich ganz lieb, dass die Fans sehr realistisch sind und sagen, wir warten ab.
Ja, so soll das auch sein. Ich denke, wenn es etwas zu feiern gibt, dann kommt das früh genug und dann werden alle Bremer dabei sein. Da bin ich mir absolut sicher. Aber wir brauchen nichts vorher veranstalten oder brauchen nicht auf irgendetwas hinweisen, sondern wir sollen unserer Arbeit nachgehen und das bisher in einer hervorragenden Art und Weise.
17 Spiele nicht verloren, seit 5 Monaten ungeschlagen. Die letzte Niederlage war ausgerechnet VfB Stuttgart hier im Weserstadion. Wie soll das weitergehen? Also ich meine, mittlerweile muss man ja denken, Werder ist unschlagbar.
Ja, hoffentlich geht's gut weiter. Also wir haben ja am Sonntag die Partie gegen Freiburg und da werden wir wieder ganz anders gefordert. Das wird sicherlich ein ganz anderes Spiel. Ich hoffe, dass es auch ein tolles Spiel wird und ein erfolgreiches Spiel vor allen Dingen für uns.
Das wäre dann das dritte Sonntagsspiel hintereinander. Das ist ganz furchtbar für die ARD. Wie ist es für Werder Bremen? Haben Sie sich an den Sonntagstermin jetzt schon gewöhnt? Im positiven Sinne, weil es da ja auch läuft?
Ja, solange die Ergebnisse stimmen, passt das alles und dann wollen wir uns auch nicht ärgern.
Dann schicke ich den Thomas Schaaf jetzt nach Hause, vielleicht schon ins Bett, nehme ich an. Und ich gebe zurück nach Hamburg zu dir, Uwe Bahn. Hallo.
Dankeschön. Vielen Dank und Gruß nach Bremen.
Und jetzt grüße ich euch wieder aus dem Bremer Rathaus. Erbaut 1405 bis 1409 und gemeinsam mit dem Roland draußen auf dem Marktplatz UNESCO-Welterbe und das seit 2004. Herr Schärf, das kann ja kein Zufall mal sein jetzt hier.
Ja, wir haben lange darum gekämpft, um diese Welterbenanerkennung. Erst haben sie abgelehnt und als sie merkten, dass unser Rathaus auch heute noch der Mittelpunkt der Stadtrepublik ist und dass hier kein Museum ist, sondern dass hier der Arbeitsplatz des Bürgermeisters ist und dass viele, viele, viele wichtige Verhandlungen hier im Rathaus finden, da haben sie gemerkt, guck mal, die leben eine stadtrepublikanische Tradition über 1000 Jahre vor, die gibt's eigentlich sonst nirgends. Die vergleichbaren alten Rathäuser sind alle Museen geworden, da tagt keiner mehr. Bei uns ist aber noch richtig Leben in der Hütte.
Ja, wir sitzen hier in der Bibliothek, nicht weil wir in die Bücher gucken wollen, sondern weil es eben ein ruhiger Ort ist hier. Und Sie haben damals draußen auf dem Balkon, wo wir vorhin ja schon waren, eine Ansprache gehalten.
Dieser Tag ist für uns Bremer, ich denke auch für die ganze Region, ein Riesentag. Ihr Werderaner habt uns nicht nur eine Freude gemacht, ihr Werderaner habt uns ermutigt und der ganzen Republik gezeigt, dass man mit Team, mit guter Mannschaft, mit gutem Klima im Verein, mit einem tollen Trainer, auch wenn man nicht das ganz große Geld hat, einen Riesenerfolg habt. Ihr seid ein ganz großes Vorbild für die ganze Stadt und für die ganze Region geworden. Herzlichen Dank.
Da ist ganz viel Stolz rauszuhören, ne?
Ja, klar. Das kam aus meinem Herzen. Das habe ich alles frei und nicht vorformuliert gesagt. Ich habe einfach die Leute angeguckt und ihnen das ins Gesicht gesagt. So ging das. Und das haben die gemerkt, dass das nicht aufgesetzt war, nicht einstudiert war, nicht Theater war, sondern dass das herzlich war. Und das fanden alle gut.
Welche Bedeutung hat Werder für die Stadt Bremen?
Ja, Werder ist hier so die attraktivste Sportadresse, die wir in unserem kleinen Land haben. Und es gibt ja inzwischen auch ein paar andere. Die Tänzer sind x-mal Weltmeister geworden und jetzt spielen die Eishockeyspieler von Bremerhaven auch um die deutsche Meisterschaft. Aber Werder ist eben über eine lange, lange, lange Zeit wirklich der große Sportverein mit vielen, vielen Fans. Jahrelang die Alternative zu Bayern München, das muss man sich mal überlegen. Es gibt also in Nordrhein-Westfalen, es gibt selbst in Baden-Württemberg gibt jede Menge Werder-Fans. In Berlin gibt es Werder-Kneipen. Das sind alles Leute, die sagen, wir wollen nicht immer nur hinter dem Bayern München hier laufen, sondern wir wollen auch mal spannende Alternativen haben. Und da waren wir lange, lange Zeit die Alternative. Und das ist natürlich für so einen kleinen Stadtstaat oder Zweistädtestaat sind wir ja, der eigentlich immer so ein bisschen herablassend, so wie der Söder jetzt über uns redet, die kann man doch vergessen, die kann man doch schnell mal eingemeinen, die kosten doch nur Geld. Von wegen, hier zeigen wir, dass man auch mit einem kleinen Zweistädtestaat, auch mit wenig Geld, viel erreichen kann, wenn man zusammenhält, wenn man aufeinander achtet, wenn man nicht solche Konkurrenzgeschichten, wie sie bei Bayern München immer wieder passieren. Ich weiß noch, wie Otto Rehagel da weggegangen ist und gesagt hat, das ist gar kein Sportverein, das ist Hollywood. Hier ist Sportverein, hier gehört jeder dazu und hier nimmt man auch bis in sein Rentnerleben daran Anteil. Das überträgt sich in die Gesellschaft, dass man, wenn man zusammenhält, wenn man aufeinander achtet, wenn man sich gegenseitig stützt, sich gegenseitig nicht in die Pfanne haut, nicht nur Konkurrenzen macht, dass man dann auch Erfolg haben kann, dass wir Trainer so lange halten. Also das Otto Rehagel, der war ja rausgeflogen bei Dortmund, als er zu Werder kam. Die wollte doch keiner mehr haben. Und hier bei Werder hat er eine riesen Erfolgsgeschichte gehabt. Wir konnten uns gar nicht trennen von ihm. Wir hätten ihn gerne hier behalten. Und genauso Thomas. Thomas ist in Bremen aufgewachsen, Thomas Schaaf. Das ist einer, den man anfassen kann, mit dem man auch ganz freundschaftlich umgehen kann, der kein Angeber ist, der keine dicken Autos fährt, sondern der bescheiden ist und der hier auch Sozialarbeit gemacht hat, ein Trauerhaus für Kinder. Das ist doch wunderbar, dass so ein berühmter Trainer dann auch sowas macht. Das macht Thomas. Und jetzt Ole Werner, da hoffen wir alle, dass der an diese Tradition anknüpfen kann. Der ist von Holstein Kiel gekommen und macht nun hier ganz Schritt für Schritt eine neue Bundesliga-Kapitelgeschichte auf. Ich hoffe, dass der irgendwann mal auch wirklich durchstarten kann und dass wir wieder Europa-Wettkämpfe hier haben. Ich habe großartige Erinnerung.
Herr Schäfer, ich bin selbst Bremer und Bremen hat natürlich viel mehr zu bieten, als viele glauben. Wir sind ein großer Weltraumstandort beispielsweise, aber in meiner Wahrnehmung gibt es eigentlich weltweit genau zwei Aushängeschilder. Das sind einmal die Stadtmusikanten, auf die bin ich schon in Asien angesprochen worden, die kennt irgendwie jeder. Und das zweite ist Werder Bremen. Ist das richtig?
Ja, mit den Stadtmusikanten ist es sicher richtig. Das habe ich in Asien, in Lateinamerika, in Afrika, überall erlebt. Daran erinnern sich also die Geschichte, die die Grimms ja ausgegraben haben. Und das habe ich erlebt. Und Werder ist durch den Fußball. Der Fußball ist inzwischen ja eine globale, wahrgenommene Sache. Sie müssen sich das mal vorstellen. Ich bin ja oft in Nicaragua gewesen. Man kann in Nicaragua mit Kindern über die Werder-Mannschaft reden. Die kennen die Spieler alle, weil die die Spiele sehen und weil sie sich anstecken lassen. Und bei Werder ist das Sympathische, dass die so einen Ruf haben, dass sie nicht die Millionäre, die nach dem ganz großen Geld rennen, so wie die spanischen und italienischen und französischen und englischen Vereine das machen, sondern hier geht das alles bescheidener zu, aber verlässlicher. Hier wird man aufgenommen, hier wird man gehalten, hier wird man, selbst wenn man Schwierigkeiten hat als Spieler, nicht vom Hof gejagt, sondern hier wird man aufgebaut. Und dieses Image, dass wir hier so ein Platz sind, an dem man geachtet wird, wegen seiner Person und dann natürlich auch wegen seines Fußballkönnens, aber wo man auch mal auf die Nase fallen kann, ohne dann gleich weggejagt zu werden. Dieses Image, das ist sympathisch. Das gibt es in der Bundesliga so ähnlich bei Freiburg und so ähnlich bei Mönchengladbach. Vielleicht auch so ein bisschen bei St. Pauli, die spielen eine zweite Bundesliga, aber die steigen ja wahrscheinlich auf. Und dann freuen sich alle wieder, dass die verrückten Pauli-Fans, St. Pauli-Fans hier aufkreuzen, die sind ja hinreißend, die machen ja Blödsinn ohne Ende, aber sind nie aggressiv. Die machen sich lustig über alles. Die feiern selbst, wenn St. Pauli verloren hat. Dieses Image, dass man diesen Profifußball, bei dem es weltweit eigentlich nur noch um Millionen und zig Millionen geht, dass man den leben kann, auch mit Leuten, die nicht mit Millionen umgehen, sondern die mit kleinem Geld versuchen, an dem Spaß, an dem Vergnügen teilzunehmen. Das verkörpert Werder und das ist eine schöne Botschaft, die gefällt mir sehr. Und dass das mit Werder verbunden ist und dass das mit Bremen verbunden ist, ist ein großes Geschenk.
Herr Schäfer, herzlichen Dank. Es war ganz toll, dass wir hier sein durften und Sie so viel erzählen konnten von damals. Das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison Reloaded. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Nächste Woche fällt das schnellste Tor der ganzen Saison. In Bremen. Dies ist ein Sportschau-Podcast von Felix Gerhardt und mir, Moritz Kasserlet, für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk.
empfehlt uns gerne weiter, bewertet uns, abonniert uns. Karin Huxdorf und Nicole Graul haben diese Folge produziert. Martin Seidemann ist unser Redakteur.